Stethoskop und Laufschuh, der Podcast mit Dr. Christoph Simsch in Zusammenarbeit mit Julia Simsch.
Ja, hallihallo, ihr Lieben. Heute ist Freitag, der 4.10.2024. Mein Name ist Dr. Christoph Simsch und ich begrüße euch ganz herzlich zu einer neuen Folge meines Podcastes DocTalk, Stethoskop und Laufschuh. Ja, es ist momentan Herbst draußen. Das ist auch heute das Hauptthema. Wie kommt ihr unbeschadet durch den Herbst? Für alle, die mich noch nicht kennen, ich möchte mich ganz kurz vorstellen. Wie gesagt, meinen Namen habe ich oben bereits erwähnt. Ich bin niedergelassener Arzt in Satteldorf. Das ist hier im schönen Hohenlohe. Habe eine Praxis für Allgemeinmedizin mit dem Schwerpunkt Sportmedizin. Ihr könnt mich auch online finden. Und Sport ist eigentlich mein Leben oder nimmt zumindest einen Großteil meines Lebens ein. Ich mache Leistungssport, seitdem ich 15 bin, war früher Mittelstreckenläufer, bin mit 18 dann zum Triathlon gekommen, 1985, und habe seitdem über 30 Ironman gefinisht und war dreimal in Kailua Kona am Hawaii am Start gewesen und habe meine Doktorarbeit im Bereich der Laktatdiagnostik gemacht, Laktatkinetik. Wenn ihr euch wundert, warum ich gerade so ein bisschen hier stottere, ich sehe gerade im Augenwinkel meine Katze, die gerade aus dem Zimmer heraus will, die habe ich so nebenbei herausgelassen. Ihr seht, ich habe hier einen Live-Podcast, der ist komplett ungeschnitten und da können sich auch die ein oder anderen Fehler einschleichen. Ein aufmerksamer Hörer hat letztes Mal bemerkt, dass ich auch den Namen meines Podcastes falsch gesagt habe. Das kann halt passieren, wenn man so langsam in die Routine reinkommt und in Gedanken schon ein bisschen voraus ist. Ich bin seit einigen Jahren Anti-Doping-Beauftragter der Deutschen Triathlon-Union und das hatte diese Bedeutung auch, dass wir heute dort das Thema ganz kurz streifen werden. Bevor wir richtig in die Sache reingehen, möchte ich euch erstmal eine kurze Übersicht geben heute, was so die Thematik heute ist. Ich gebe euch einen Rückblick von mir selbst sozusagen, von meinem letzten Triathlon. Am letzten Wochenende bin ich gestartet bei der T100, war mein erstes Rennen in diesem Format auf der tollen Insel Ibiza. Dann möchte ich euch so ein bisschen Ausblick geben, persönlich, was schwebt mir im Kopf für nächstes Jahr so ein bisschen rum. Es ist wie gesagt noch gar nichts in trockenen Tüchern. Ich möchte ganz kurz auf die Änderungen der Anti-Doping-Richtlinien für 2025 eingehen und dann schlussendlich zum Hauptteil kommen. Wie kommt man jetzt gut durch diese Erkältungszeit? Denn denkt dran, die Erkältung Feind des Sportlers. Ihr werdet euch fragen, naja, das haben wir ja schon mal so ähnlich gehabt, klar. Es ist die Medizin, die Themenvielfalt ja auch nicht unerschöpflich. Aber es hat einen speziellen Grund, warum ich dieses Thema heute einfach nochmal aufschneiden oder euch nahebringen möchte. Ja, letztes Wochenende, Sonntag, bin ich bei der T100 gestartet. Viele fragen sich, die nicht aus der Triathlon-Szene sind, was bedeutet das? T bedeutet, kommt von Triathlon, 100 steht für 100 Kilometer. Die Distanz ist etwas weniger als der Halb-Ironman. Schwimmen ein bisschen mehr, beträgt 2 Kilometer Schwimmen, 80 Kilometer Rad und 18 Laufen, zusammen eben exakt 100 Kilometer. Dieses Format, ich glaube, existiert seit 2-3 Jahren. Es gibt dort eine Pro-Tours, wo die Top 20 der Herren und Top 20 der Frauen regelmäßig am Start sind, so auch hier auf Ibiza. Und dort war es so, dass samstags die Profis gestartet sind auf einem modifizierten Kurs. In meinen Augen deutlich einfacher Kurs, als den wir am nächsten Tag gehabt haben. Das Schwimmen der Profis fand komplett in der Bucht auf 2 Runden statt, während wir dann doch rausschwimmen mussten aufs offene Meer mit dem entsprechenden Seegang. Wir hatten auch genau 2,1 Kilometer Schwimmen. Das hatten wir. Das lag jetzt nicht daran, dass ich irgendwie eine Kurve geschwommen bin, denn 2 Tage zuvor kam exakt die gleiche Distanz heraus und auf dem Tracker sieht man doch, dass ich dann doch relativ geradlinig geschwommen bin. Wie gesagt, 2 Tage vor im Rahmenprogramm gab es dann nochmal das reine Schwimmen als reinen Schwimmwettkampf. Hab da ein paar 40. Platz belegt, war eigentlich ganz happy. Bin interessanterweise dann am Tag des Triathlons sogar noch ein bisschen schneller geschwommen. Das lag einfach daran, weil man dann schon wusste, wo die Bojen ungefähr stehen. Und es war dann doch durch den Wellengang am ersten Mal schwimmen, am Freitag doch relativ schwierig, sich zu orientieren. Und dann konnte man am Sonntag einfach schon gezielt dann nach einer Boje gleich die Richtung einschlagen und musste sich dann nicht nochmal neu groß orientieren. Ich hatte sogar etwas Wasser in der Brille gehabt. Ich musste einmal die Kurzrücken schwimmen und mir die Brille neu aufsetzen, sodass es die Zeit sogar noch ein bisschen schneller gewesen wäre, dann am Sonntag. Ja, ich war in meinem Leben schon bestimmt 20, 25 Mal auf Mallorca zum Radfahren als Guide, zum Training, zum Wettkampf, alles Mögliche. Kenne da ja mittlerweile jeden Gullideckel. War aber jetzt das erste Mal auf der Nachbarinsel. Ibiza, Insel der Reichen und Schönen, und das kann ich tatsächlich nur bestätigen. Also da schlackert man einmal in den mit den Ohren, was dann doch dort für Luxus Wohnungen, Häuser da sind, was für Luxusboote an der Pier stehen. Mir wurde gesagt, dass das allein das Anlegen an der Pier und pro Tag 30.000 Euro kostet und dass die Anlegestellen aber für 2 Jahre ausgebucht sind. Und so viel zu den Reichen, die Schönen ebenfalls. Es ist wirklich auffällig, dass ein komplett anderes Publikum auf Ibiza herumgeistert als auf der Nachbarinsel Mallorca. Also positiv muss man das schon bewerten. Also ich fand es positiv. Es war nett anzusehen, dass die Menschen dort gepflegt, mit schicken Klamotten gestylt, aber nicht irgendwie übertrieben, einfach durch die Altstadt geschlendert sind und die Altstadt sowieso mit ihren verwinkelten Gassen einfach super genial. Also Ibiza ist tatsächlich eine Reise wert. Formentera kann man von dort auch erreichen. Also steht auf meiner Bucketlist auf jeden Fall. Das Rennen selbst, die T100, die Organisation ist komplett in englischer Hand. Die Organisatoren sind super freundlich. Es gibt wirklich hochwertige Mitgebsel, also eine tolle Reisetasche statt die obligatorischen Rucksäcke, ein T-Shirt mit einer super Qualität und ein paar diverse Kleinigkeiten. Die Organisation selbst insgesamt super gut, also kann man überhaupt nicht meckern, hat alles geklappt. Ich wüsste jetzt nicht, was man da groß verbessern könnte. Und auch von der Verpflegung her eigentlich optimale Stellen. Produkt war jetzt hier Morten, war auch gleich der Sponsor gewesen. Treue Hörer wissen, dass ich da auf dieses Produkt sowieso schwöre. Das kam mir dann doch recht entgegen. Und vielleicht hätte man so als kleinen Kritikpunkt die Verpflegungsstellen auf dem Rad etwas länger auseinanderziehen können. Denn die waren innerhalb von, jetzt sagen wir mal, 100 Metern vielleicht, das heißt 100 Meter Gel greifen, Wasser greifen, ISO greifen und auch wieder wegschmeißen alles, weil dann ja die Drop-Off-Zone kommt, ist dann doch relativ schwierig und so, dass man sich dann wirklich entscheiden musste, was greift man auf, um 2 Dinge aufzugreifen, da war es einfach schon fast ein bisschen zu eng. Schwimmen lief, wie gesagt, für mich super, Radfahren lief auch gut, was mich dann leider total geärgert hat, war, dass es, das scheint so ein bisschen gang und gäbe jetzt im Triathlon zu sein, dass wirklich schätzungsweise 50% massiv Windschatten gefahren sind. Die Kampfrichter haben leider überhaupt nicht durchgegriffen und manche, ich muss leider sagen, wirklich Spanier und Italiener hauptsächlich ist mir aufgefallen, die haben wirklich 10 Zentimeter im Hinterrad gehalten und sind auch dann, selbst wenn man sie beschimpft hat oder ermahnt hat, haben die sich davon überhaupt nicht beirren lassen. Kaum ist das Motorradgeräusch des Kampfrichters ertönt, sind sie auseinandergekommen. Also sie wussten schon ganz genau, was sie taten, sage ich mal. Und kaum war der Kampfrichter wieder weg, wurde wieder kräftig ans Hinterrad gegangen. Ich persönlich habe dann, mir ging es alles so auf den Keks, dass ich Kilometer 50 dann mal Vollgas gefahren bin für 20 Kilometer, um dann der Gruppe wegzufahren. So war es dann auch. Ich habe keinen mehr gesehen von denen, bis zum Laufen, weil ich bin abgestiegen und dachte, oh Gott, was ist mein Bein los? Ich glaube, so schwere Beine hatte ich noch nie und die Laufstrecke ging tatsächlich 3-mal hoch zur Burg und war in meinen Augen, ich glaube, fast die schwerste Laufstrecke, die ich so kenne, der letzten 30 Jahre, und ich wusste gar nicht, wie ich dann schlussendlich zur Burg hochlaufen sollte, und dementsprechend miserabel war dann auch meine Laufzeit, aber na gut, so ist es halt. Ich würde es nächstes Mal vielleicht ein bisschen anders machen. Schöner wäre es natürlich, wenn insgesamt ja jeder sich an die Regeln halten würde. Ich sag mal, tja, Windschattenfahren ist offensichtliches Doping, ist auch ein Leistungsgewinn, der auf unerlaubten Maßnahmen beruht und macht eigentlich den Sport kaputt und führt sowieso den Wettkampf ad absurdum. Ich weiß auch gar nicht, ob sich dann so jemand freuen kann, der dann 80 Kilometer im Windschatten eines Vordermanns gehangen hat, um dann toll laufen zu können, eine entsprechende Platzierung zu haben. Tja, das ist ja im Prinzip dann doch eine Sache, die ja jeder mit sich selbst ausmachen muss, aber widerspricht natürlich komplett den Prinzipien des Triathlons. Ja, aber wie gesagt, ich mache ein bisschen Werbung. Das Format ist super, die Organisation ist super und die Location ist auch super. Also Ibiza, immer eine Reise wert auf jeden Fall. Ja, was werde ich nächstes Jahr tun? Schwierige Sache. Ich hatte eigentlich gesagt, dass ich Ibiza so ein bisschen entscheiden lassen wollte, wie die Planung fürs nächste Jahr weitergeht. Und es lief jetzt ja nicht so rund, sodass ich jetzt nicht so ganz so euphorisch bin. Ein Triathlon-Kollege, aus den ich in Thailand kennengelernt habe, ist jetzt beim Ironman Maryland gestartet. Mit dem habe ich mich ein bisschen beschäftigt und bin tatsächlich gerade so ein bisschen am Liebäugeln, ob ich mich für diesen Triathlon anmelde. Das würde bedeuten, seit langer Zeit, seit jetzt dann 8 Jahren mal wieder ein Ironman, den Patagonman mal ausgenommen. Und so ein ganz klein bisschen, warum würde ich Maryland wählen? Weil Maryland landschaftlich einfach eine schöne Sache ist. Ich habe festgestellt, die Laufstrecke ist flach, das liegt mir besser nach dem Radfahren. Ich denke auch, auf einer flachen Strecke kann ich mein dann doch etwas höheres Körpergewicht im Vergleich zu anderen aufs Rad besser auf die Pedale bringen. Und der Hauptgrund ist, dass natürlich der Wettkampf im September stattfindet und dort schon Plätze fürs Jahr drauf für Kailua Kona, für Hawaii vergeben werden. Und ich muss ganz ehrlich sagen, das wäre halt nochmal was, einmal nochmal in Hawaii zu starten und dann wirklich auf den Hawaii-Triathlon zumindest erstmal einen großen Haken zu setzen. Ich würde ganz gerne nochmal dieses Flair nochmal spüren, um mich dann auch dann von dieser Insel einfach zu verabschieden. Und deshalb, da ja nur alle 2 Jahre für Männer im Wechsel mit Frauen die Ironman-Weltmeisterschaft auf Hawaii stattfindet, wäre halt dann entweder die Möglichkeit, mich nächstes Jahr spät für übernächstes Jahr zu qualifizieren oder halt dann übernächstes Jahr 2 Triathlons zu machen, was ich dann immer ein bisschen blöd fände. Oder halt dann wieder dann in 2 Jahren später anzugreifen. Der Vorteil dann wäre, dann wäre ich bereits eine Altersklasse höher. Das würde mir dann doch ein bisschen leichter fallen, weil nächstes Jahr wäre ich dann doch dann zu den Alten meiner Altersklasse gehörig und da wird es dann doch mit der Quali insgesamt schwierig. Aber so ein kleines Ziel. Und wie gesagt, je mehr ich darüber spreche, desto klarer wird eigentlich das Bild. Ursprünglich hatte ich so ein bisschen geplant, in Schweden zu starten, aber das passt von der, von dem Event her, von der Quali-Möglichkeit halt gar nicht rein. Ja, dann hatte ich euch in der Einführung gesagt, ich möchte euch etwas über die Neuerungen der Anti-Doping-Richtlinie für 2025 erzählen. Es hat sich gar nicht so viel getan. Eine ganz große Geschichte ist die inhalativen Beta-2-Sympathomedika, also das sind Mittel, die bei Asthma genommen werden. Ihr wisst, das sind nur einige erlaubt. Salbutamol, Formoterol, Terbutalin und Salmeterol. Beim Formoterol gibt es eine Änderung. Da ist jetzt, 56 Mikrogramm pro Tag ist erlaubt, aber sie haben jetzt das Inhalationsintervall etwas geändert, sodass momentan maximal noch 36 Mikrogramm pro 12 Stunden erlaubt sind. Also da müsst ihr gucken, wenn ihr dieses Medikament nehmt, dass ihr da nicht über die entsprechende Schwelle kommt. Ihr könnt ja genau sehen, wie viel pro Hub inhaliert wird und könnt dann eben dementsprechend hochrechnen. Kleiner Nebensatz noch, ihr wisst, Formoterol, die ganzen Beta-2-Sympathomimetika, die gehören ja zu den anzeigepflichtigen Medikamente. Das heißt, wenn ihr dann doch in die Dopingkontrolle geratet, müsst ihr diese Medikamente angeben und wenn ihr nicht Kadersportler seid, eine nachträgliche TUE, also eine Ausnahmegenehmigung, beantragen. Da Das heißt, ihr könnt jetzt nicht einfach so wahllos das Asthmamittel vor euch hinsprühen, sondern das sollte ausschließlich mit einer ärztlichen Indikation verordnet worden sein. Eine weitere Änderung ist, ja, Blutspenden und Blutbestandteilspenden sind jetzt erlaubt. Bis davor war jegliche Manipulation des Blutes verboten, also das erlaubt. Und eine weitere Neuerung ist, dass zumindest Fentanyl und Tramadol, also zwei sehr starke Schmerzmittel, einmal ein Fentanyl, ja, ein Morphiumabkömmling, was eine, jetzt muss ich mich bitte nicht ganz festnageln, aber ich glaube, tausendfach stärker wirkt als Morphin. Und Tramadol, was ein Morphioid ist sozusagen. Also wie gesagt, beides für sehr starke Schmerzen. Die sind werden gemonitort. Das bedeutet, man schaut, wie im Trainingsbereich diese Substanzen eingesetzt werden. Und man meistens war es so, dass man gesagt hat, okay, diese Substanzen, die gemonitort werden, sind dann schlussendlich irgendwann doch komplett auf die Verbotsliste geraten. Auch wieder ein kleiner Nebensatz, Fentanyl, Tramadol sind im Wettkampf nicht erlaubt. Und wenn sie genommen werden, dann ausschließlich mit einer TUE. Wie gesagt, bei Kadersportlern vorsorglich, bei Nicht-Kadersportlern nachträglich im Falle eines Dopingtests. Das sind so meines Erachtens die, meinem Kenntnisstand nach, die einzigen Änderungen, die es gegeben hat. Ansonsten ja, sind ein paar einzelne Substanzen aufgenommen worden, aber grundsätzlich hat in der Problematik sich gar nichts geändert. Ich erwähne es nochmal, weil ich in meinem Rahmen meines Jobs als Anti-Doping-Beauftragter der DTU dies ja praktisch ausschließlich Anfragen von Nicht-Kadersportlern bekommen hatte, mit einer einzigen Ausnahme, eine Olympiastarterin, die auch in der Staffel gewesen ist. Da ging es einfach um das Aufenthaltsrecht, um diese Adams-Geschichte. Ihr wisst ja, dass jeder Sportler im Kaderbereich komplett offen darlegen muss, wo er sich aufhält und ob das sinnvoll ist oder nicht, ist eine andere Frage. Ich persönlich habe da so meine Schwierigkeiten, weil natürlich gewissermaßen auch die Persönlichkeitsrechte da stark angegangen werden. Aber wie gesagt, ansonsten hauptsächlich ausschließlich Anfragen von Nicht-Kadersportlern und da ging es immer darum, ja, ich habe die Krankheit und habe dieses Mittel, welches anzeigepflichtig ist, wie gehe ich damit um? Und es hat die NADA, wie gesagt, ganz, ganz einfach geregelt, das hatte ich bereits ja schon mal in einer früheren Folge gesagt, ihr müsst, wenn ihr Nicht-Kadersportler seid, nur im Falle eines Dopingtests nachträglich eine TUE beantragen. Ihr könnt, selbst wenn ihr das wollt, vorausschauend keine TOE beantragen. Ja, also angenommen, ihr seid Asthmatiker und sagt, aha, super, ich mache mal, falls ich doch mal ausgelost werde, schon mal vorsorglich so eine Ausnahmegenehmigung. Nein, das geht nicht. Es liegt daran, dass einfach dann die entsprechenden Behörden, die entsprechenden Institutionen einfach aus ihrer Genehmigungsflut nicht mehr herauskämen. Der ganz große Haken, hatte ich bereits in der frühen Folge auch erwähnt, ist, dass natürlich es sein kann im schlimmsten Fall, dass ihr ein Asthmamittel nehmt, es nachträglich anzeigt, aber die Indikation der NADA nicht ausreicht und ihr dann doch gesperrt würdet. Also da immer aufpassen und schaut, wenn ihr solche Mittel nehmt, die anzeigepflichtig sind, dass ihr wirklich lückenlos und eine gute Diagnostik habt, damit ihr das dann wirklich mit reinem Gewissen nehmen könnt. Und einen kleinen Satz zu allen Nichtsportlern, die jetzt sagen, ja, ja, die ganzen Sportler mit ihren Asthmamitteln. Also wenn ich einen Nicht-Sportler habe und gebe dem jetzt Asthmamittel, einen Nicht-Kranken und gebe dem Asthmamittel, hat der eigentlich keinen Leistungsvorteil, sondern die Asthmamittel helfen wirklich dem Asthmatiker, dem asthmatischen Sportler, sein Niveau wieder auf normal hochzubekommen. So, das zum Vorwort. Ich möchte euch jetzt in dieser Zeit draußen Herbstels ohne Ende ein paar Tipps nochmal in die Hand geben, wie ihr möglichst unbeschadet durch diese, ich sage immer, Gruselzeit kommt. Der Oktober kann ja mal ganz toll werden, wenn er Gold ist, wenn er jetzt momentan so ist wie draußen. Erinnert er mich ganz stark an den November, der so ganz gruselig ist. Und Erkältungszeit. Woran sieht man das? Bei uns, wir hatten vor 3 Tagen, am 1. Oktober, ersten Tag des Quartals, gleichzeitig nach dem Wochenende, gleichzeitig 2 Wochen oder 10 Tage nach unserem Volksfest. bei uns hier am Volksfest ist das drittgrößte Oktoberfest, sage ich mal, im süddeutschen Raum nach dem München Oktoberfest im Cannstatter Wasen, ist hier so die fünfte Jahreszeit und wir haben jedes Jahr bisher erlebt, dass natürlich dann die Erkältungswelle massivst ansteigt, weil ich sage mal, ein Huster steckt ein ganzes Festzelt an, die wiederum stecken dann andere an, die unbedingt gar nicht im Festzelt sein mussten und die kommen dann schlussendlich mit Erkrankung alle dann zu mir. Und meine Praxis besteht jetzt seit 21 Jahren. Wir haben am Montag tatsächlich einen neuen Praxisrekord aufgestellt und haben tatsächlich 408 Patienten, ja, ich muss fast sagen, behandelt, aber auch durchgeschleust. Gut, nicht alle wurden jetzt behandelt, manche haben nur Überweisung gebraucht, aber zumindest haben 408 verschiedene Patienten am Montag meine Praxis oder unsere Praxis aufgesucht. Und ein Großteil der Akutpatienten waren eben mit Erkältungssymptomen dort. Stichwort grippaler Infekt. Ich nenne es immer Erkältung, hat eigentlich mit dem Kaltwerden jetzt nur bedingt was zu tun. Richtig gesagt mal eigentlich ein grippaler Infekt. Ein grippaler Infekt bedeutet meist ein Virusinfekt, kann aber auch ein bakterieller Infekt sein oder ein viraler Infekt, auf den sich dann obendrauf noch ein Bakterium draufgestülpt hat. Das nennt man dann Superinfektion, wobei das Super dann nicht irgendwie super toll ist, sondern Super ist Latein, heißt obendrauf. Also eine bakterielle Infektion, die sich auf einen Virus obendrauf gesetzt hat. Jetzt am Montag waren kaum Superinfektionen da, sondern es waren nahezu alles virale Infekte. Ein anderes Wort für einen viralen Infekt, ich sag mal, wie gesagt, das Wort umgangssprachlich spricht man von Erkältung. Und viele Grüße an meine Heimat, das schöne Hessen. Da nennt man ja so die Erkältung, den grippalen Infekt, ganz einfach einen Bips. Ich habe einen Bips und jeder weiß, was los ist. Als ich das hier unten Patienten gefragt habe, haben die mich ganz groß erstaunt angeguckt. Ja, Erkältung, grippaler Infekt, Bips, Feind des Sportlers, aber nicht nur des Sportlers, sondern insgesamt des aktiven Menschen. Und deshalb ist es ganz, ganz toll. Ich sag mal, die Welt wäre so schön ohne irgendwelche blöden Infekte. Und wie kann man unterm Strich Infekte verhindern? Ganz einfach. Damit man überhaupt krank wird, müssen zwei Voraussetzungen erfolgt sein. Einmal muss das Immunsystem einen Hänger haben, also entsprechend geschwächt sein. Und gleichzeitig muss der entsprechende Erreger da sein. Und das ist natürlich gegenläufig proportional. Das heißt, wenn ich einen ganz stark aggressiven Erreger habe, dann kann der auch mal ein relativ gutes Immunsystem in die Knie zwingen. Und wenn ich ein ganz, ganz schlechtes Immunsystem habe, dann reicht auch ein ganz schwacher Erreger, dass der mich hinstreckt. Also die erste Voraussetzung natürlich, wir brauchen ein starkes Immunsystem. Und ich möchte jetzt gar nicht so viel darüber erzählen, weil wir haben ja schon darüber vor einem Jahr eine Folge gehabt. Da könnt ihr einfach mal runterscrollen und euch die entsprechende Folge anhören. Aber ich möchte nur eines sagen, einer der größten Immunstressoren ist Stress und mangelnder Schlaf. Schaut, dass ihr jetzt wirklich um diese Jahreszeit ausreichend schlaft. 8 bis 10 Stunden wäre super. Vermeidet, dass ihr abends noch Ewigkeiten am Handy hängt, Blaulicht. Auch da verweise ich auf die Folge guter Schlaf. Auf den äußeren Stress haben wir oftmals wenig Einfluss. Wobei, ja, Achtung, Stress, betone ich immer, Stress bedeutet ja nicht viel arbeiten zu müssen, sondern Stress bedeutet, dass ich mit der angeforderten Arbeit und Tätigkeit das Gefühl habe, ich schaff's nicht, bin überfordert. Das kommt meistens, wenn halt irgendwie Zeitdruck dazu kommt oder dann entsprechend die Erholungsfähigkeit zwischendrin halt leidet. Schaut, dass ihr auch auf der Arbeit euch zwischendrin wirklich eure kleinen, alle 2 Stunden mal so 10 Minuten Ruheinselchen schafft, wo ihr wirklich mal durchschnauft, mal das Fenster aufmacht, mal durchlüftet, mal was trinkt vor allen Dingen. Denn Flüssigkeitsmangel bedeutet, dass die Schleimhäute austrocknen und einfach anfällig werden. Achtet drauf, dass ihr eine ausgewogene Ernährung habt. Ja, an apple a day keeps the doctor away. Also einmal am Tag auf jeden Fall was Frisches, Gewachsenes essen. Und wenn ihr wirklich was reinschmeißen wollt, viele Leute fragen ja, was kann ich denn da reinschmeißen? Ist immer die Tendenz, was einnehmen zu wollen, ist doch höher als wirklich aktiv, was fürs Immunsystem tun zu wollen. dann sage ich immer, okay, wenn ihr wirklich was einschmeißen wollt, das Einzige, was wissenschaftlich gesichert ist, sind einfach Zink. Und Zink gerade in Form von Lutschtabletten, weil Zink die lokale Immunabwehr im Mund stärkt. Und ein Geheimtipp, den ich schon die Folge davor erzählt habe, bei mir ist immer so, wenn ich merke, boah, mir wird so ein bisschen kalt, meine Füße sind kalt, Hände sind kalt, so als Vorbote einer Erkältung, dann gehe ich hier in die Wärmekabine. Wer sowas nicht hat, der kann sich auch in eine heiße Badewanne setzen oder ganz heiß duschen, Wärmflasche auf dem Bauch, also einfach aktiv von außen den Körper anwärmen, weil durch Wärme, das macht er ja im Rahmen des Fiebers sowieso automatisch, das Immunsystem, das Zytokinsystem, das Abwehrsystem einfach aktiviert wird. Achtet drauf, gerade ihr Sportler, dass ihr, was macht Sport? Jede sportliche Betätigung bewirkt einen Stress auf den Körper, sprich das Immunsystem geht nach dem Sport in die Knie. Jetzt würde ich sagen, wie kommt das dann? Aha, ich wusste doch, Sport ist schlecht für das Immunsystem. Nein, wenn ihr das regelmäßig tut, dann wird das Immunsystem trainiert. Aber der einzelne sportliche Reiz, der bewirkt, dass wirklich das Immunsystem runtergeht. Und ihr habt ein sogenanntes Open Window, ein offenes Fenstersyndrom, was dann maximum ungefähr 4 Stunden nach der sportlichen Tätigkeit hat. Und je nachdem, wie stark die sportliche Betätigung war, wie stark sie metabolisch aktiv gewesen ist, dementsprechend lange hält dieses Open Window an. Und in dieser Zeit seid ihr extrem anfällig für Infektionen. Denkt dran oben, wie gesagt, Immunsystemerreger, beides muss zusammengehören. Das heißt, was geschieht ganz oft gerade im Ballbereich ist einfach, dass Fußball gespielt wird, trainiert wird, vielleicht sogar ein Spiel gemacht wird. Danach geht's in die Kabine, wo schon mal dicke Luft herrscht, im wahrsten Sinne des Wortes, weil natürlich das selten gelüftet wird. Da sind dann 20 Mann, die dann vor sich hin atmen, ein Huster vielleicht dabei und dementsprechend hoch ist die Virenkonzentration. Da ist schon mal der erste Impact, der auf euch drauf donnert. Und dann ist oftmals so, ihr geht nach Hause und dann wird nochmal Sachen gepackt, weil ja meistens sind die Spieler irgendwie am Wochenende. Und dann geht man ja abends doch ganz gern mit den Kumpels weg. Sprich, 4 bis 5 Stunden nach Abpfiff seid ihr irgendwo in der Disco und oder im Club. Und dann ist nur eine Frage der Zeit, bis es am Hals krabbelt. Also, so hart es ist, wenn ihr wirklich leistungssportlich unterwegs seid, ja, so hart es klingt, dann hat einfach das abendliche Ausgehen nach so einer Tätigkeit eigentlich da nichts groß verloren. Ja, dann, ihr könnt zwar ausgehen, aber nicht da, wo wirklich dann die große Virenschleuder ist. Das gleiche gilt ja auch mit dem Flugzeug, ja. Direkt nach einem sportlichen Wettkampf sich ins Flugzeug zu setzen, oh, dann seid ihr extrem anfällig. Und ihr kennt das, dass ihr oftmals, wenn ihr Wettkämpfe abroad gehabt habt, dass ihr danach dann nochmal richtig krank geworden seid. Das liegt einfach daran, weil wirklich dann im Flugzeug die Viren einfach kräftig verteilt werden. Und wie gesagt, ein Huster reicht, um die ganze Bude anzustecken. Zweiter Teil hatte ich ja gesagt, einmal das Immunsystem, dann der Erreger. Ihr habt natürlich keinen Einfluss, welche Erreger rumgeistert, aber ihr habt eben, wie gesagt, eben schon Einfluss drauf, wie viele Erreger auf euch einwirken. Und dazu gehört natürlich auch das regelmäßige Händewaschen. Ich dachte eigentlich, dass die Corona-Zeit ein bisschen was für uns zum Umdenken gebracht hat, aber ich sehe immer noch 90% der Patienten kräftig in ihre Hand reinrotzen, muss ich fast sagen. Ich komme dann mit meinem Desinfektionsgerät meistens an und sage dann bitte jetzt nochmal Hände absprühen, weil natürlich danach die Türklinke angefasst wird und ich persönlich selbst überhaupt keine Lust habe, mich da anzustecken. Also da hat die Menschheit eigentlich gar nichts gelernt. Ja, und vor allem, wenn ich denke, was eine Hysterie vor 3 Jahren gewesen ist, mit Abstand halten, da ist komplett alles vergessen, ja, in der Richtung. Also, Hände waschen, wenn ihr hustet, bitte in die Ellbeuge reinhusten, Hände regelmäßig desinfizieren, dann wie gesagt diese Menschenansammlungen möglichst meiden, regelmäßig mal Stoßlüften, dass die Virenkonzentration im Raum reduziert wird, dass Frischluft reinkommt. Tja, und zu guter Letzt ein heikles Wort, ich dreiste mich das Wort in den Mund zu nehmen, Impfung. Ich weiß, dass nach den letzten 3 schwarzen Jahren, die wir hinter uns haben, das Thema Impfung sehr, sehr kritisch beäugt wird. Und ich habe viele Patienten, die sich 5-mal Corona haben impfen lassen, aber jetzt nachträglich überhaupt keine Lust mehr haben, überhaupt sich noch eine Impfung geben zu lassen. Also da wird Wundstarrkrampfimpfung, Kinderlähmungsimpfung, aber auch gerade Grippeimpfung wird da komplett abgelehnt. Und das ist auch eine Sache, wo man sagen muss, dass die Pandemie hier doch eine negative Spur hinterlassen hat. Denn so skeptisch ich, auch jetzt im Nachhinein bestätigt durch viele Studien, der Impfung gegenübergestanden habe, so ja muss ich sagen, dass ich grundsätzlich ein Freund der Impfung bin und denke, dass die Impferei einer der ganz großen Errungenschaften im letzten Jahrtausend, also letztes, ja vor 100 Jahren wurde es ja entdeckt, eine der großen Errungenschaften ist. Und dann sagen viele, das höre ich ja ganz oft, ja, Grippe habe ich noch nie gehabt. Ja, es ist halt immer das erste Mal. Und eine Grippeimpfung, da braucht ihr keine Angst haben, das ist keine mRNA-Impfung, das ist eine ganz normale Impfung, wie sie konventionell immer schon hergestellt wurde mit Antikörpern. Die ist, ja, die macht schon mal einen Tag platt, das kann schon sein, aber schlussendlich braucht kein Mensch eine Grippe. Und gerade im letzten Jahr hatten doch viele Patienten bei mir eine richtige Grippe-Influenza und die werden alle euch berichten, wie dreckig es denen gegangen ist. Das ging sogar so weit, dass wir tatsächlich hier einen, nicht einen Patient von mir, aber einen 6-jährigen Jungen, der hier an Influenza A gestorben ist. Auch da hebe ich nochmal den Finger. Wir hatten keinerlei jugendliche Corona-Tote, aber jetzt einen Influenza-Toten. Das muss man einfach mal so sich auf der Zunge zergehen lassen. Ja, tiefer möchte einfach gar nicht reingehen. Insgesamt wäre es schon mal schön, eine Corona-Rückblick zu haben. Was haben wir die letzten 3 Jahre aus den drei Jahren gelernt? Und was würde man heute anders machen? Ich hatte schon mehrfach überlegt, da so einen Podcast dazu zu machen, wurde auch dazu angehalten. Allein die Tatsache, dass es extrem schwer ist, objektive Daten zu bekommen. Und ich auch nicht möchte, dass ich einen Podcast habe, der durch meine Brille vielleicht ein bisschen gefärbt ist. Ich habe natürlich eine Begründung, warum das so gefärbt ist, weil ich einfach extrem viele Nebenwirkungen in der Praxis gesehen habe. Würde es trotzdem schon mal Sinn machen, da einfach mal nachzuschauen. Aber leider vermisse ich auch, dass aus der Politik dementsprechende Aufarbeitung erfolgt. Aber naja, so nach und nach bröckelt es ja so ein bisschen durch, wie ihr bekommen habt. Die RKI-Protokolle sind ja veröffentlicht worden und ich schmunzel, damit möchte ich das Thema Corona heute beenden auch, ich schmunzel immer so ein bisschen darüber, dass doch ganz, ganz viele Dinge, die ich persönlich bereits 2021 gesagt habe, sich im Nachhinein jetzt doch bewahrheitet haben. Man wurde damals ja so ein bisschen als Querdenker, ja, wobei das Wort Querdenken ja eigentlich nichts Schlechtes ist, aber so ein bisschen in die Schublade gesetzt und auch von Leuten, die eigentlich von Medizin, von Tutenblasen keine Ahnung haben, die das Wort Inzidenz noch nie davor gehört haben und dann mit Inzidenzen herumgeschmissen haben, wie manche Leute mit faulen Äpfeln. So, jetzt bevor ich mich da reinsteigere, muss ich da mal ganz schnell aufhören. Also wie gesagt, Hände waschen, lüften, Menschenansammlung vermeiden, Grippeimpfung, alles das macht auf jeden Fall riesigen Sinn. Und dann hoffe ich, dass ihr gut über den Winter kommt. Wie gesagt, schaut wirklich nach euch. Wenn es dann doch mal im Hals kratzt, macht lieber mal einen Tag länger Pause. Es gibt so eine Faustform. Ich bin auch letztens von einem Kumpel und Patienten und Thailand-Kollegen angesprochen worden, der jetzt krank war und meinte, naja, wann kann ich denn da wieder anfangen? Und als Faustformel kann man sagen, wenn ihr euch wirklich fragt, kann ich jetzt schon wieder anfangen, dann macht lieber nur mal einen Tag länger Pause. Ja, auf jeden Fall nie mit Fieber, nie mit eitrigen Hälsen, nie mit bakteriellen Infektionen Sport treiben. Und wenn ihr wirklich eine bakterielle Geschichte habt, dann lieber mal ein Antibiotikum nehmen, dass einfach die Herzinnenhaut geschützt wird. Dann lieber doch mit einem Antibiotikum ganz leicht traben, wenn ihr wirklich ums Traben gar nicht herumkommt, als dass ihr komplett ohne Schutz herumlauft. Und da möchte ich nochmal ganz groß auch den Finger heben. Nicht das Antibiotikum, das ihr einnehmt, verhindert, dass ihr Sport machen könnt, sondern die Infektion, warum ihr ein Antibiotikum einnehmt, Das ist der Grund, warum ihr keinen Sport machen sollt. Ja, ich höre ganz oft Patienten, die sagen, nein, die sind ganz komplett vereitert, eitrigen Rachen, eitrige Ohren, eitrige Bronchien. Nein, auf keinen Fall ein Antibiotikum, weil ich will ja Sport machen. Ja, also das ist genau die falsche Denkweise einfach. Jau, habt ihr Fragen, könnt ihr mich gerne kontaktieren. Ich bin sowieso dankbar über jedes Feedback, was ihr mir gebt, jede Anregung. Ich weiß, es ist immer so, wenn man etwas tut, wird man immer angreifbar, auch angreifbar Kritiken gegenüber. Ich versuche Kritiken dementsprechend positiv zu sehen und entsprechende, falls es sinnvoll ist, Änderungen einzubeziehen. Es zeigt mir dann auf jeden Fall, wenn ihr was kritisiert, hey super, ich beschäftige mich mit der Materie, ich höre auch wirklich zu. Wie gesagt, ich bin offen für alles, wenn sie konstruktiv ist. Und ich muss sagen, ich habe eigentlich bisher nur liebe Hörer, ich habe noch gar keine bösen Kritiken bekommen. Und von daher möchte ich euch da einfach unterstützen, ja, da einfach in der Richtung bitte so weiterzumachen. Und das war's ja schon wieder. Ich höre gerade so die Musik im Hintergrund ein bisschen rumplimpern. Krass, gell? Tja, ihr merkt, Live-Podcast, ich bin nicht nur hier der Sprecher, sondern auch gleichzeitig der DJ am Pult. Muss das so nebenbei in doppelter Funktion machen. Ich danke euch fürs Zuhören. Das war's heute wieder. Bleibt gesund, versucht die Tipps, die ich euch gegeben habe, umzusetzen. Und wenn es euch dann noch erwischt, habt keinen Skrupel dran, auch mal Pause zu machen. Es ist Off-Season für die meisten. Ihr hört mich wieder in 3 Wochen. Und bis dahin verbleibe ich als euer Christoph. Macht's gut. Ciao.